Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an. Und zwar wird es um Folgendes gehen. Es wird um Moneten, Zaster, Asche, Kohle gehen. Ja, es geht um Geld. So, das ist unsere neue Predigtreihe. Und ich möchte hierbei unbedingt betonen, und das ist mir total wichtig, auch als wir darüber im Vorstand gesprochen haben, haben wir das auch nochmal gesagt, dass es sehr, sehr wichtig für uns ist, dass ihr wisst, dass diese Predigtreihe schon feststand, bevor die Thematik mit der Heizung kam. So, das heißt, wir machen jetzt nicht hier ein auf, jetzt predigen wir noch über Geld, damit noch mehr Geld reinkommt oder sowas. Darum geht es uns nicht, ja? Sondern es geht uns wirklich darum, das Herz Gottes da zu sehen, wenn es um Finanzen geht. Weil es steht da eine Menge drin. Also ich möchte euch wirklich bitten, verknüpft das nicht miteinander. Ja? Es stand vorher fest, ich glaube Oktober haben wir darüber gesprochen, über diese Predigtreihe auch und so. Das heißt, seit Oktober steht das fest und im Ende Dezember habe ich das erste Mal von der Heizung gehört. Also, nur damit ihr da Bescheid wisst, so als Grundlage, so, aber es passt vielleicht ganz gut. Gott weiß ja, was kommt, ne? Und dann ist es wahrscheinlich sein Herz heute. Geld ist eine Thematik, die in der Bibel oft vorkommt. Man glaubt es nicht. Es kommt richtig oft vor. Die meisten Gleichnisse, die Jesus erzählt, handeln von Geld. Also, sie haben irgendwo einen Bezug zu Geld. Wir haben die Frau, die ihr Haus auf den Kopf stellte, um die eine Drachme zu finden. Wir haben die Frage der Pharisäer, die gefragt haben, hey, an wen sollen wir denn zahlen? Jetzt an Gott oder an den Kaiser? So, ne? Gibt es diese Geschichte. Dann das Gleichnis mit den verschiedenen Talenten, ja, was Jesus da anwendet, wo einer sein Talent vergräbt, und alle anderen investieren es und es wird verdoppelt, vervierfacht, verachtfacht und so weiter. So, diese Beispiele, die gibt es zuhauf in der Bibel. Es gibt ganz oft Bezug zu Geld. Auch der Mann, der sein ganzes Geld ausgab, um einen Acker zu kaufen, wo ein Schatz war. So, ja? Man sieht so, okay, es gibt es immer wieder. Und wenn es so oft in der Bibel vorkommt, wenn es so oft darum geht, dann sollten wir keinen Bogen darum machen, sondern dann müssen wir darüber sprechen. Und zuallererst will ich aber eine Grundlage nehmen, die vielleicht etwas anders ist, als man es denkt. Und zwar will ich nicht erstmal auf uns schauen. Ich möchte nicht zuerst darauf schauen, wie wir geben können, was wir geben können und so weiter. Nein, darum geht es mir erstmal nicht, sondern ich möchte den Spieß mal umdrehen und euch sagen, dass wir den größten Geber aller Zeiten als Gott haben. So, und das ist eine Grundlage, die wir nehmen müssen. Ganz einfach, wenn du weißt, was du empfangen hast, dann weißt du auch, warum du gibst. Ja? Wenn du weißt, was du empfangen hast, dann weißt du auch, warum du gibst. Und deswegen müssen wir das als Grundlage nehmen. Wir haben einen Gott, der gibt. So, Gott gibt seit Anbeginn der Zeit. Und ich möchte jetzt kurz mal durch die Geschichte schleudern. Ja? So, ich fasse jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre Geschichte auf ein paar Punkte zusammen. Ja? Wenn ihr also sagt, die Geschichte ist unvollständig, die ich euch jetzt erzähle, dann stimmt das, weil ich nicht alles erzählen kann. So, aber Gott gibt seit Anbeginn der Zeit. Es gibt ihn und er gibt auch. So, er ist der Erste, der etwas gegeben hat und er hat nie aufgehört damit. Uns ist klar, dass es hierbei nicht zuallererst um Finanzen geht, wenn es darum geht, was er gibt. Ich könnte ja auch stupide über Finanzen reden, aber wenn unser Herz nicht gepackt wird, dann ist es schwierig, oder? So, aber bei Gott ist es so, er hat uns das Leben gegeben. Ja? Er ist derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat Leben gegeben. Er sprach ein Wort und die Erde wurde gebildet. Die Tage danach schuf er ein Lebewesen nach dem anderen und zu guter Letzt schuf er den Menschen. Und ich möchte hier mal ansetzen, einfach nur vorlesen. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und ich lese weiter. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, und jetzt kommt's, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Ich habe euch gegeben. Er hat alles erschaffen und er gibt es den Menschen. Er gibt es Adam und Eva an diesem Punkt. Das ist in 1. Mose 1. Das geht also direkt am Anfang los. Wenn du den Buch, die erste Seite aufschlägst und das liest, siehst du das schon, dass es losgeht, dass Gott gibt. Er ist einer, der freigebig ist. Er hat etwas erschaffen, wo sein Herz dran hängt. Er hat die Erde erschaffen, das Wasser erschaffen, das Land erschaffen, die Tiere erschaffen, die Vögel erschaffen, die Fische erschaffen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das gibt er den Menschen. Damit geht's los. So, und wie der Mensch so ist, hat er das nicht zu schätzen gewusst. So ist es doch manchmal. Man bekommt etwas und weiß es nicht zu schätzen oder so. Ne? Gibt's ja manchmal bei den Menschen. So, und sie werden von der Schlange verwirrt, die der Teufel ist. Und ein interessanter Fakt hierbei ist, das möchte ich euch jetzt nochmal groß machen. Der Teufel wird dir immer versuchen, das zu nehmen, was Gott dir gegeben hat. Das ist seine Existenz. Das ist das, was er möchte. Gott gibt und er will es wieder nehmen. Wenn wir an Johannes 10, Vers 10 denken, dann steht, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu töten. Also, zu nehmen und zu nehmen. So, und Jesus ist aber gekommen, um uns Leben in Überfluss zu geben. So, das heißt, schon da geht's los. Kurz nach Anbeginn der Schöpfung der Welt will er uns das nehmen, was Gott uns gegeben hat. Und er hört bis heute nicht damit auf. Das heißt, die Menschen fallen in Sünde. Sie essen von der Frucht. Sie erkennen, dass sie nackt sind. Gott macht ihnen Kleider. Und sie leben in einer Welt, wo der Tod auf einmal Einzug gefunden hat. Und das heißt, Gott musste umarrangieren. Und er hatte einen Plan. Und nach einiger Zeit, es vergehen Jahre und es gibt Gerichtssprüche Gottes und es passieren Sachen auf der Welt, die sind heftig gewesen. Aber dann kommt Folgendes, dann kommt die Zeit, wo sie nach Ägypten ziehen, weil es dort Brot gibt und sie nicht Hunger leiden müssen. Ja? Und irgendwann mal schwenkt das wieder um und sie werden zu zahlreich im Volk Ägypten. Ja? Die Flüchtlinge, die ins eigene Land gekommen sind, werden zu zahlreich und die Menschen bekommen Angst. Auch das kommt uns ja irgendwie bekannt vor, oder? Müssen wir nicht drüber sprechen. So, aber hier sehen wir das auch. Israel war fremd in Ägypten und sie haben Angst bekommen. Die werden zu zahlreich, die werden uns übernehmen, sie werden hier alles kaputt machen. Und so geht es los, dass sie die Ägypter, die Israeliten schlagen und verfolgen und so weiter. Und dann heißt es, dass das Volk loszog nach mehreren Plagen und so. Wie gesagt, ich fasse das jetzt sehr, sehr kurz zusammen. Nach mehreren Plagen ziehen sie los in die Wüste. Mose führt sie an, da bekommen sie Hunger eines Tages. Ja, wir wissen, es mehr teilt sich, sie gehen durch, alle sind so, juhu, Gott ist an unserer Seite, uns kann nichts passieren. Und sie kommen ans andere Land, gehen durch die Wüste und dann knurrt der Magen. Und nicht erst seit Snickers wissen wir, dass du nicht du selbst bist, wenn du Hunger hast. So, das wissen wir schon länger. Ja? Also ich kenne das auch sehr gut. Wenn ich hungrig bin, dann ist es schwierig. So. So, und dann fingen sie an, sich zu beklagen. Und Gott sogar Sadismus vorzuwerfen. Du hast uns in die Wüste geführt, um uns hier umzubringen. So, was macht Gott? Gott sagt, haben eine Idee. So, und es regnet Brot und es regnet Wachteln vom Himmel. So, müssen wir, ja, das ist ein bisschen verrückt so, weil es nicht gerade Alltag ist. Wenn es regnet, werden wir nass, da werden wir nicht mit Brot beschmissen. So, ne? Also, es ist wunderbar. So, aber sie haben was zu essen und sie sind versorgt von Gott. Gott ist ihr Versorger. Er gibt ihnen das, was sie benötigen zu dieser Zeit. Und an jedem Tag, außer am 7., da war Sabbat, bekamen sie Nachschub. Warum nicht am Sabbat? Am Sabbat sollst du nicht arbeiten, deswegen solltest du auch nichts einsammeln an dem Tag. So, und wer das trotzdem gemacht hat, hat gemerkt, oh, das Brot ist faul geworden. So, ne? Es gab aber jeden Tag Nachschub. Aber das Volk blieb stur und so gab Gott was anderes, das Gesetz. Ja, wir, Zusammenfassung, ihr erinnert euch, es sollte regeln, wie sie mit Gott zusammenleben sollten. Was wir tun, wenn wir sündigen und was überhaupt Sünde ist. Und Mose bekam es auf Steintafeln geschrieben in der Handschrift Gottes. Gott gab dieses Gesetz, weil er mit uns zusammen sein wollte. Er sollte verhindern, dass wir von ihm getrennt sind. Also er gab uns Verhaltensregeln. Er gab wieder. Er gab wieder etwas, womit uns klar werden sollte, okay, das und das müssen wir tun, um gerecht zu sein. Doch auch das nützte nichts. Weil je mehr wir verstehen, wie krass das Gesetz ist, desto mehr verstehen wir, dass wir das nicht erfüllen können. Wir können uns anstrengen, wir können rackern, wir können machen und tun. Wir können so diszipliniert sein, wie es nur geht. Selbst der disziplinierteste Mensch auf der Welt würde es nicht packen, das Gesetz zu halten. Und dann kommt das ultimative Geschenk Gottes. Das ultimative Geschenk, was er gegeben hat. Er gibt einen Teil von sich weg. Er gibt Jesus. Johannes 3, Vers 16 ist uns so bekannt. Das können wir alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gab. Er gab ihn hin, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ein so bekannter Vers. Er gab seinen Sohn, Jesus Christus, für uns. Und durch Jesus wurde das Gesetz, was Gott gegeben hat, erfüllt. Indem er für uns gestorben ist. Indem er als perfektes Opfer ans Kreuz gegangen ist. Als derjenige, der ohne Schuld war, alle Schuld auf sich genommen hat, damit wir in Freiheit leben können. Er gab Jesus. Und es waren, wie gesagt, jetzt mehrere tausend Jahre Geschichte, sehr, sehr rapide zusammengeschrumpft auf ein paar Gedanken. Aber eines sollte uns bewusst sein, wenn du deine Bibel liest und du keine Stelle findest, wo Gott etwas gibt, dann will ich dir raten, lies deine Bibel aufmerksam, weil eigentlich folgt es dir überall, in jeder einzelnen, fast auf jeder einzelnen Seite siehst du irgendetwas, was Gott gibt. Gott ist ein Geber guter Gaben. Das ist Gott. Nun können wir sagen, okay, ist schön in der Geschichte Israels. Super, klasse. So, aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit heute zu tun? So, die Bibel ist seit 2000 Jahren nicht mehr weitergeschrieben worden. So, ne? Da steht jetzt nicht mehr drin, so mit geben und so. Aber wie ist es denn bei uns? Wie ist es bei uns? Ich möchte dir sagen, und die meisten von uns wissen das auch, Gott hat uns viel gegeben, er gibt uns viel und er wird uns viel geben. Er gibt dir. Ja? So, das ist so. Und du lebst. Das ist das Erste. Dass du dein Leben hast, ist ein Geschenk Gottes. Aber natürlich, ich bin jetzt nicht dumm, so Biologie weiß ich auch, so, ja, ich weiß, was meine Eltern gemacht haben, damit ich heute hier stehen kann und so, das ist mir alles bewusst, aber letzten Endes war es Gottes Idee. Gott hat mich schon vor meinem Ursprung gesehen. Gott hat mich schon gesehen, als er die Erde erschaffen hat. Und er wollte, dass du lebst. Er wollte, dass ich lebe. Ja? Bevor er die Welt erschuf, wusste er, dass es dich geben wird. Und das heißt, es hat eine Menge mit uns zu tun. Und da geht es ja schon los. Eine Sache, die wir immer wieder neu begreifen dürfen, ist, dass wir in Gott einen Versorger haben. Er sorgt für dich. Und auch wieder eine Stelle, die wir gut kennen. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Für euch, für dich, für mich. Er sorgt. Und weil er sorgt für uns, gibt er uns. Gib Gott deinen Alltag und er gibt dir, was du brauchst. Das zählt für jeden Bereich deines Lebens. Gott möchte nicht, dass du in Sorge umkommst. Gib es an ihm ab. Höre auf, das mit dir rumzutragen. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Und ich glaube, manchmal sind wir so, dass wir irgendwie glauben, wir müssten uns alleine da durchkämpfen. Aber Gott sagt, nein, gib es mir und ich gebe dir was anderes dafür. Steht in der Bibel, dass wir uns um nichts sorgen müssen. Wir sollen uns die Vögel anschauen auf dem Feld, die Lilien auf dem Feld und die Vögel im Himmel anschauen. Gott versorgt sie alle. Ja? Sie leben. Und genauso sollen wir mit diesem Vertrauen an Gott gehen, dass er für uns sorgt. Wir haben gerade die Zahlen der ersten Sonderkollekte gehört. Leute, sorgt euch um nichts. Wenn Jesus das sagt, ja, sorgt euch um nichts. Hey, das ist doch krass. Und wir erleben dann so ein Wunder. Anna hat letzten Sonntag einen Satz gesagt, den hatte sie auch bei uns im Vorstand gesagt, den ich sehr, sehr feier. Und zwar, das Reich Gottes sollte nicht an Finanzen scheitern. So, weil Gott hat alles. Gott, wenn Gott hinter etwas steht, und er steht hinter unserer Gemeinde, weil er wollte, dass es diese Gemeinde hier an diesem Ort gibt, dann können wir eines wissen, er sorgt für uns. Er gibt uns, was wir brauchen. Wir werden sehen, wie gut es ist. Immer wieder neu. Nathalie und ich haben letztes Jahr so viele Versorgungswunder gehabt, wo wir gemerkt haben, Gott gibt uns so viele durch die Bank. Und es hing viel mit Entscheidungen zusammen und da möchte ich heute noch nicht drauf eingehen, sondern ab nächste Woche. Aber du und ich, wir müssen uns entscheiden, ob wir Gott in allen unseren Bereichen vertrauen wollen oder nicht. Nur mal so viel gespoilert. Ja? Denn wir machen oft Abstriche und so weiter, aber unsere Sicherheiten und unser Leben gehört Gott. Gib ihm alles ab, weil er sorgt für dich. Gib ihm deine Sorgen und er sorgt für dich. Gib ihm deinen Alltag und er sorgt für dich. Gib ihm und er gibt dir. Und er hat angefangen zu geben. Ja? Was heißt das für uns? Heißt das jetzt für uns, wir kündigen alle unsere Jobs und Gott gibt uns das Geld? Wunderbar. Nein, natürlich nicht. So, ne? Und wenn du das trotzdem machst, ey, von mir hast du das nicht. So, ne? Das ist wichtig, dass du das verstehst. Denn auch das steht in der Bibel, wenn ich arbeite, soll ich essen, steht in den Sprüchen. Klingt hart, geht aber gegen Faulheit. Ja? Gegen Faulheit und nicht gegen körperliche Schwächen oder was auch immer, sondern gegen Faulheit geht das vor. Und Gott will schon, dass wir aktiv sind. Das ja. So, ne? Gott hat uns versprochen, dass er für uns sorgt und er sorgt auch für Finanzen. Und dieses Thema, dass Gott Finanzen gibt, ist ein Thema, welches zweierlei missbraucht worden ist. So, ja, ihr wisst, man kann immer von irgendeiner Seite des Pferdes runterfallen. Ne? Es gibt eine Aussage in der Bibel und entweder du betonst das extrem in eine Richtung oder extrem in die andere Richtung. So, und es kann zweierlei missbraucht werden. Und das eine ist, Armut ist das Höchste, das ist das Beste, nur so bist du Gott wohlgefällig. Gab es diese Lehre mal? Das ist Quatsch. Das will Gott auch nicht. So, ne? Das ist Quatsch. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. So, wenn du das weiterliest. So, das andere Extrem ist, Gott möchte, dass alle Christen reich sind und ein Benz fahren. So, auch das ist Quatsch. So, ne? Auch das ist nicht biblisch. Was es heißt, ist, Gott gibt uns, was wir brauchen. So, weil er dich und mich kennt, weil er weiß, in was für ein Umfeld wir leben. Er gibt uns, was wir zum Leben brauchen. So, und das, ich glaube, das ist, dass viele arme Menschen Jesus auf eine super Art und Weise erleben und wahrscheinlich mehr Versorgungswunder erleben, als ich es tue. Ja, das stimmt. Aber deswegen ist es nicht die höchste Form, als Christ zu leben. So, aber das ist trotzdem eine super, super Sache. Wenn du mit Jesus okay bist, geh diesen Weg, Hammer. Aber ich glaube auch daran, dass es sehr wohl christliche, reiche Menschen geben darf und auch soll. So, das Ding ist, dass wir nur Menschen erreichen, wenn wir auf einem ähnlichen Level sind. Und es gibt so viele Menschen, die oberen 10.000 und so, da müssen Christen rein, die da von Jesus erzählen. Ja? Und das ist so wichtig. Und genauso ist es mit der Armut und so. Es ist einfach nicht biblisch, dass etwas davon irgendwie besser sei. Das Beste ist es, dass wir einfach mit Jesus leben. Egal in welchem Umstand wir sind. Egal, ob wir gerade 5 Millionen auf dem Konto haben oder ob wir 5 Millionen Miese haben auf dem Konto. Wie auch immer. Aber eines ist wichtig, dass du mit Jesus lebst. Ja? Es kann passieren. Finanzen sind nichts, was irgendwie eine großartige Sicherheit sind. So, Finanzen können von einem auf den anderen Tag weg sein. Aber wenn du deinen Glauben an deinen Finanzen festmachst, dann bringt das nichts. Das ist kein gutes Fundament. Sondern das gute Fundament ist Jesus Christus und er selbst. Matthäus 6, 31 und 32 steht, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Er weiß es. Er weiß, was bei dir los ist. Er kennt übrigens deinen Kontostand. Das kennt er. Und er weiß, was du brauchst. Er weiß es einfach. Mein Opa und seine Familie, wo meine Mutter dazu gehörte als Tochter, Die waren zu, mein Opa war mit meiner Oma verheiratet, wie ihr wisst. So, passt ganz gut. Die waren verheiratet und hatten 5 Kinder. So, meine Mutter war das mittlere Kind, also Nummer 3. Und meine Mutter hat mir neulich mal erzählt, das fand ich sehr interessant. Die sind mal in eine Gemeinde gegangen, das war eher so eine dörfliche Gegend in Schweden, nicht viele Leute. Und mein Opa war Pastor dort in der Gemeinde und hat dort gedient. Und es war sehr, sehr gut gewesen, aber woran es gefehlt hat bei denen, war Finanzen. Sie wussten teilweise nicht, wie sie am nächsten Tag zum Essen kommen würden, mit 5 Kindern. Oh, das ist schon heftig. Da dachte ich mir, okay, das ist eine krasse Sache. So, ne? Ich weiß nicht, es müssen die 60er gewesen sein oder sowas um den Dreh. In den 70ern sind sie nach Deutschland gekommen. Aber in den 60ern muss es gewesen sein. Und was erleben sie? Sie erlebten, dass sie die Tür öffneten und ein Korb voller Essen vor ihrer Tür stand. Voll, bis oben hin. Voll. Und das haben sie nicht nur einmal erlebt, sondern immer wieder. So, Gott hat gesehen, was in der Familie los ist. Gott hat gesehen, diese Leute brauchen mich und ich werde ihnen etwas geben. Sorgt euch um nichts. Ja, es ist krass, so, ne? Aber es ist auf jeden Fall etwas, und ich glaube, was wichtig ist, dass wir es verstehen. Du bist nicht aufgeschmissen, wenn deine weltlichen Sicherheiten weg sind, sondern du hast einen Gott im Himmel, der deine Situation kennt, der dich kennt und der weiß, was du benötigst. Manchmal braucht es unser Vertrauen in diesen Bereichen. Ich glaube, dass einige von uns, die wir hier sind, Versorgungswunder ähnlicher Natur vielleicht erlebt haben. Gott weiß, was wir benötigen. Er weiß es und da dürfen wir ihm vertrauen. Er hat Versorgung versprochen und diese Wahrheit muss ins Herz geschrieben werden, bei jedem Einzelnen von uns. Das Ding ist, was er verspricht, das hält er. Was er sagt, wird geschehen. Gott ist keiner, der sagt so, ja, hat nicht gepasst. Oder so. Gott ist einer, der sagt, ey, ich habe es dir gesagt und hier hast du. Und warum gibt er uns so viel? Warum macht er das? Klar, er liebt uns. Sonst würde er nichts geben. Weil er uns liebt, gibt er. Wer liebt, der gibt. Ja? So. Aber was auch noch eine Sache ist, finanzielle Sorgen haben das Potenzial, unseren Fokus bestimmen zu wollen. Finanzielle Sorgen wollen Gott aus dem Mittelpunkt drücken und sich selbst in den Fokus schieben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich weiß, wie es bei mir aussieht und das ist auch gut so. Aber gib Gott deine Einstellung, wie du mit Finanzen umgehen willst. Gib Gott deine Sicht darauf, den Stellenwert, den Finanzen vielleicht sogar in deinem Leben haben. Gib es Gott ab. So, weil Gott kennt das. Und Gott ist keiner, der seinen Platz mit irgendjemandem teilen möchte, wer Nummer 1 ist in unserem Leben. Wir haben einen eifersüchtigen Gott, steht in der Bibel. Gott möchte unsere Nummer 1 sein. Und manchmal wollen sich Sorgen und Probleme in unseren Fokus schieben. Und wir sehen dann nur noch Sorgen und Probleme. Wir sehen dann nur noch das, was alles nicht läuft. Aber Gott möchte da sein. Und warum möchte Gott da sein? Weil es das Beste für uns ist, wenn Gott in unserem Fokus ist, wenn Gott in unserer Mitte ist, wenn Gott unseren Blick bestimmt und sagt, wo es lang geht. Und das gilt für jeden Bereich unseres Lebens, aber halt eben auch für Finanzen. Es ist so wichtig, dass du ihm dort vertraust. Als der große Börsencrash war, 2008 war das, glaube ich, ne? Da war das. Wie viele Leute haben sich in den Tod begeben, weil sie keinen Ausweg mehr wussten? Es waren massig. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es waren auf jeden Fall in dreistelligen Bereichen. Leute, die einfach gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich sehe keine Perspektive, mein Geld ist weg und ich weiß nicht mehr weiter. Und haben ihr Leben beendet. Auf welchem Fundament wollen wir aufbauen? Auf welchem Fundament willst du aufbauen? Wenn du dein Fundament auf Geld aufbaust, ist es ein sehr wackeliges Fundament. Wenn du dein Fundament auf Gott aufbaust, ist es ein fester Grund unter deinen Füßen. Und ich sage nicht, dass dir deswegen nichts passieren wird. Oder ich sage dir auch nicht, dass es nicht sein kann, dass du vielleicht irgendwann mal durch eine blöde Geschichte Geld verlierst oder was auch immer. kann ich dir nicht versprechen. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass Gott da sein wird. Und dass Gott dich auffangen wird. Und dass es nicht das Ende ist. Es ist nicht das Ende. Gott ist keiner, der halbe Sachen macht. Und in Römer 8, Vers 32 lesen wir nochmal, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Hier geht es um unsere Rettung in diesem Vers, die in Jesu Opfertod für uns gewonnen wurde. In ihm kann er uns alles schenken. Und es geht nicht nur um Finanzen, sondern um alles, was seine Verheißungen über deinen und meinem Leben ausgesprochen haben. All das ist geschenkt in Jesus Christus durch Gott an dich und an mich. Vertraue auf diesen Gebergott, der durch die Geschichte gegangen ist und nicht aufgehört hat zu geben. Vertraue ihm, dass er da ist und dass er gibt. Gott wird nicht müde zu geben. Gott liebt es zu geben. Und er will uns immer mehr und mehr und mehr geben. Was er braucht dafür, sind offene Herzen. Was er braucht dafür, sind Menschen, die sagen, okay, Herr, ich danke dir für das, was du mir gegeben hast. Und ich brauche dich in der und der Situation. Und Gott ist da und er gibt. Nochmal zurück zu Johannes 10, Vers 10, den zweiten Teil. Jesus ist gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu geben. In Fülle. Ein volles Leben. Ein volles, gerütteltes Maß steht auch in der Bibel. Es ist, bei Jesus findest du all das, wonach dein Herz dich sehnt. Er ist derjenige, der gibt und der nicht aufhört zu geben. Er ist derjenige, der dir ein volles Leben schenken will. Und dein volles Leben ist nicht an materiellen Dingen gekoppelt. Dein volles Leben ist nicht mal an anderen Menschen gekoppelt. Auch Menschen können dich enttäuschen. Dein volles Leben ist an Jesus gekoppelt. Bei ihm findest du das. Er wird dich erstens nicht enttäuschen, zweitens wird er dich nicht im Stich lassen und drittens sorgt er für dich. Und ich finde es genial, mit so einem Gott unterwegs zu sein. Ich finde es genial, mit einem Gott unterwegs zu sein, der sagt, ich gebe euch, ich versorge euch. Und dass er sogar erlebbar ist da drin, das ist wunderbar. Überlegt für euch selber mal, wenn ihr zu Hause seid, an welchen Punkten hat Gott mir gegeben? An welchen Punkten in meinem Leben war Gott als Versorger tätig? Wo hat er mir Frieden in meinem Herz gegeben? Wo hat er mir ewiges Leben geschenkt? Wo hat er mir bewusst gemacht, wer ich bin in ihm? All diese Sachen. Überlegt euch das mal, wenn ihr zu Hause seid. Und ich glaube, dass unsere Listen lang werden, wenn wir uns wirklich versuchen, an alles zu erinnern. Er hört nicht auf zu geben. Ich möchte jetzt nochmal beten.